So, bei uns gibt es oft Titel, aber ich habe einen Mann im Wort Gottes entdeckt, der auch einen Titel hatte. Und da dachte mir, dieser Titel wäre für uns doch was, für jeden von uns. Er hatte den Titel Mann nach dem Herzen Gottes. 1. Samuel 13, Vers 14. Dort kam der Prophet zum Vorgänger, der Prophet Samuel, er kam zu Saul und sagte, nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Und in Apostelgeschichte 13, 22, ich habe es aus der Mengebibel steht, nach dessen Verwerfung, also nach Sauls Verwerfung, erhob er David zum König über sie. Ihm hat er auch das Zeugnis erteilt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der in allem meinen Willen tun wird. Und ich habe gedacht, was für ein Titel. Ein Mann nach Gottes Herz, eine Frau nach Gottes Herzen. Was wäre das für dich, den Titel zu tragen, den Titel zu haben, ohne jetzt irgendwo hinzunehmen? Wie hört sich das für dich an, wenn zu dir sagt, zu jemand sagt, du bist ein Mann nach Gottes Herz? Und ich habe mir gedacht, ich möchte mal schauen, was war eigentlich so bei David, was hatte er für Eigenschaften? Und ich habe mir nur ein paar rausgesucht. Es ist nicht vollzählig, bin ich ganz sicher. Aber ich habe so ein paar Eigenschaften rausgefunden und möchte die mit euch teilen und habe gedacht, ja, vielleicht für uns auch etwas. Das Erste, was mir auffiel, David zeichnete sich durch seine Treue aus. David war treu. Wir haben gehört, Jesus hatte mindestens 6 Geschwister, also es waren 7, bei David waren es 8. Er hatte 7 Brüder, alle waren älter wie er war der 8. Sohn. Und das war, ich sag's mal so, bestimmt nicht einfach. So, mit 7 größeren Brüdern da zurechtzukommen, ich hatte nur 2 ältere Brüder und das war schon genug. Aber 7 ältere Brüder, ich glaube, da ging dann schon manchmal zu Hause einiges ab. Und es wird nicht gesagt, was seine Brüder getan haben, was sie gemacht haben. Da wird wenig drüber geschrieben. Später hören wir mal, dass 3 mit Saul in den Krieg gezogen sind. Sonst hören wir nicht so viel davon. Aber wir hören, was David getan hat. David wurde dazu bestimmt von seinem Vater. Er hatte eine Aufgabe, nämlich die Schafe seines Vaters zu hüten. Traumjob, oder? Traumjob, Schafe hüten. Ich weiß nicht, ich glaube, das war damals kein Traumjob, wäre heute keiner, wenn sich jemand sagt, ich möchte mir einen Beruf überlegen. Zu meiner Kindheitszeit waren es dann so Berufe wie Lokführer oder vielleicht Pilot. Das ist heute wieder was ganz anderes. Heute gibt es vielleicht andere Berufe, die man sagt, ja, ich möchte im IT-Bereich irgendwas machen oder sonst irgendwo in der Forschung. Aber das war bestimmt kein Traumjob. Aber David nahm diese Aufgabe sehr ernst. Und er nahm sie an und er nahm sie sehr ernst und er war sehr gewissenhaft. Und seine Aufgabe war herausfordernd. Er hatte manchen Feind zu besiegen. Wir lesen davon, wenn wir so im Alten Testament nachlesen, ja, da waren Löwen, Bären, irgendwelche Tiere, die eigentlich den Schafen nicht gut sein wollten. Und David hat etwas gemacht, er hat geübt. Er hat geübt mit etwas, was wir heute gar nicht so kennen, und zwar mit der Steinschleuder. Er hat immer wieder geübt, mit dieser Steinschleuder zurechtzukommen und im Endeffekt seine Schafe zu verteidigen, den Angriff, die Angreifer zu besiegen, zu verjagen und seinen Job wirklich gut zu machen. Und er lief bei Schwierigkeiten nicht einfach davon. Er hatte diese Aufgabe von seinem Vater erhalten und er führte sie treu und gewissenhaft aus. Egal welchen Stellenwert diese Aufgabe hatte. Es war nicht der hochgehobene Job. Egal welchen Stellenwert, was seine Brüder darüber dachten, wie sie reagierten. Wir lesen später von einem Bruder, du hättest doch bei den Schafen bleiben sollen, als er dann mal kam. Wie sieht's bei dir aus? Wie reagierst du, wenn du eine Aufgabe hast? Wenn du Dinge hast, die du machen sollst, erledigen sollst, wenn du einen Dienst hast, wenn Schwierigkeiten, wenn Probleme kommen, ziehst du dich zurück? Sagst du, jetzt reicht's mir, jetzt will ich nicht mehr, jetzt habe ich genug davon. Jeder von uns ist in einer anderen Position. Jeder von uns hat andere Aufgaben. Wir haben hier welche, die sich bereit erklärt haben zu sagen, ich sorge mich als Hausmeisterteam so um dieses Haus, um dieses Gebäude, um die Dinge, die da drumherum sind. Da könnte auch der eine oder andere sagen, oh, jetzt habe ich die Nase voll, schon wieder liegt da was rum und schon wieder ist irgendwas kaputt und so, ich mag nicht mehr. Nein, welche Aufgabe, welche ist wichtiger? Die am Sonntag hier zu stehen wie ich und zu predigen oder irgendwas anderes? Nein. Jede Aufgabe, wo Gott uns hinstellt oder wo wir uns bereit erklären, auch wenn andere uns einen Auftrag geben, ist wichtig, Treue zu erweisen, treu darin zu sein. Auch wir, du und ich, haben einen Auftrag, auch wir haben einen Auftrag von Gott. Bei jedem sieht es vielleicht von uns etwas anders aus. Aber der Auftrag ist immer gleich. Wir sollen Zeuge sein. Zeuge durch unser Leben, durch unser Sein, manchmal durch unser Reden. Zeuge für Jesus, Zeuge für Gott. Durch sein Wort. Und wie reagieren wir, wenn Angriffe kommen? Was zählt dann, um Gott treu zu bleiben? Wir haben keine Steinschleuder, aber wir haben was anderes. Wir haben den Heiligen Geist, den uns Gott gegeben hat. Der Heilige Geist, der uns führt und leitet und der uns immer wieder neue Kraft gibt, der uns stärkt, der mit uns vorangeht. Ein zweiter Punkt, den ich bei David entdeckt habe, David war ein Mann des Gebets und des Lobpreises. Schon bei den Schafen spielte er immer und sang Lieder und hat sie aufgeschrieben, er hat viel Lobpreis, viel Anbetung, er hatte auch die Zeit dazu, könnte man sagen, aber die haben wir auch. Und das tat er dann auch am Hof von Saul, dass er ja im Endeffekt, um seine Depressionen und Dinge wegzukriegen, oft Lobpreis gemacht hat, oft gespielt hat. Lobpreis war Teil seines Lebens. Er betete Gott an in Liedern und wir haben ja ganz viele in dem Psalmen. Er lobte ihn, er brachte ihm auch all seine Not, er brachte ihm auch all das Leid oder all die Schwierigkeiten, die er hatte. Also nicht nur in guten Lebenssituationen, sondern immer. Er brachte alles zum Ausdruck, was ihm wichtig war, zu jeder Zeit. Lobpreis war für ihn was sehr Wichtiges, auch in schwierigen Zeiten. Unser Leben soll erfüllt sein von Lobpreis. Als ich zum Glauben kam, als ich zum ersten Mal in die Gemeinde kam, in Ravensburg, das war so die Zeit, als gerade der Wechsel war von Pfingstjubelliedern zum Lobpreis. Es war gerade so der Wechsel, es wurden immer noch 2, 3 Pfingstjubel gesungen, aber es wurden dann Lobpreislieder gesungen. Und das ist das, was mich am ersten angesprochen hat. Lobpreis. Auch heute, wenn ich unterwegs bin, manchmal, ich singe einfach, ich kann nicht Lieder schreiben, ich habe eine Gitarre, die kann ich auch nicht überall mitnehmen, aber ich singe dann Lieder, die mir in den Kopf kommen, manchmal verändere ich den Text etwas, in was ganz Persönliches, indem ich im Endeffekt das persönlich auf mich beziehe, was Gott getan hat. Aber im Endeffekt, der Lobpreis begleitet mich schon, seit ich zum Glauben gekommen bin, durch mein ganzes Leben. Und ich möchte es nicht vermissen. Auch mit Gott zu reden, zu beten, ihm zu sagen, was nicht gut läuft, was schief läuft, wo ich seine Hilfe brauche, wo ich auch meine Nöte ausschütten kann. Und das ist auch so ein Punkt. Ist es dir wichtig, immer wieder vor Gott zu kommen, ihm einfach die Dinge zu sagen, die dich bewegen, die dich beschäftigen, die um dich sind? Ein dritter Punkt, der mir kam, David hat vollkommen Gott vertraut. Ein Beispiel dafür, natürlich, wir kennen sie, die Begegnung mit Goliath. Das ganze Heer Israel zitterte vor ihm. Wir können es lesen in 1. Samuel 17. Keiner wagte es, ihm gegenüberzutreten. Sie hatten Angst, sie fürchteten sich. Und David kam in das Heerlager, weil sein Vater ihn gesandt hatte. Er sollte seinen Brüdern was zu essen bringen und er sollte auch den Obersten vom Heer Käse bringen. Ich weiß nicht, wie viel er da mitgenommen hat, wie viel er da dabei hatte, aber er sollte ihnen einfach was Gutes bringen und in Treue, weil sein Vater ihn gesandt hat, ging er auch dorthin. Und dann lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 23. Und als er mit ihnen redete, da waren seine Brüder gemeint, siehe, da kam der Einzelkämpfer herauf, und das schon 40 Tage lang. Aus den Schlachtreihen der Philister, Goliath der Philister war sein Name, aus Gat, und er führte die üblichen Reden, und David hörte es. Und vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern an die Reaktion des Heeres. Alle hatten Angst, alle zogen sich zurück. Keiner wollte irgendwie mit diesem Hünen was zu tun haben. Man sagt so, wenn man es umrechnet, er war so circa 2,70 Meter groß. Das muss man sich mal vorstellen. Das war schon so irgendwo so ein Hüne, der dann steht. Also wenn ich vor dir stehe hinten, dann denke ich auch manchmal, ja, da ist dieser große Mann, der da vor mir steht. Und du stehst so daneben. Und jetzt muss man sich vorstellen, 2,70 Meter, das ist schon etwas, was ausgemacht hat an seine Waffen, die er dabei hatte. Und David steht bei dem Heer der Israeliten, dieser Kerl, Teenager, 14, 15, viel älter war er, glaubt nicht in dieser Zeit. Er steht dort, er sieht die Reaktion. Und wie reagiert er? Zieht er sich zurück? Kapitel 26, Vers 26b in dem 17. Kapitel, dort heißt es, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen durfte? Vollkommenes Vertrauen auf Gott. Wer ist denn dieser, dass er die Schlachtreihen Gottes verhöhnen darf? Er hat auf Gott geschaut, er hat nicht auf diesen Goliath geschaut. Eine komplett andere Reaktion. Obwohl sein Bruder jetzt ganz vehement Eliab gegen ihn redet und gegen ihn vorstößt, er bleibt dabei. Sein Bruder ist zornig und will ihn zurückschicken zu den Schafen. Aber er fragt nach und er ist doch tatsächlich der, der sich der Herausforderung stellt. David ist überzeugt, mein Gott ist größer wie 2,70 Meter. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist mit mir. Er nimmt die Herausforderung an. Und als er vor Goliath steht, interessant, was er dann sagt in Vers 45 in demselben Kapitel. Du kommst zu mir mit Schwert und Speer, um Krummschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Und gleich im nächsten Vers, am heutigen Tag wird er dich mir ausliefern. Ich komme im Namen Gottes. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn Gott in unserem Herzen sind, dann sind wir auch mit ihm unterwegs. Es war keine Vermessenheit von David so zu reagieren. Es war keine Vermessenheit, sondern es war sein vollkommenes Vertrauen. Gott ist mit mir. Gott stand an seiner Seite. Er hat ihm immer schon geholfen. Und er hat ihm auch hier geholfen. Bist auch du in diesem Vertrauen? Ich habe in Ravensburg, als ich zum Glauben kam, im Berufsbildungswerk gearbeitet. Dort machen junge Leute, die keinen Hauptschulabschluss haben, eine Ausbildung, eine Fachwerkeausbildung, war dort im Internat. Und man hat immer wieder ja auch für die Jugendliche Veranstaltungen veranstaltet, wo wir verpflichtet waren, als Erzieher da zu sein, unter anderem Faschingsveranstaltungen. Eine sogenannte Faschingsparty oder egal, wie man es nennen will. Und in einem Jahr, ich war Gruppenleiter, war also in dieser Leiterrunde, in einem Jahr hat das Komitee, das diese Veranstaltung geplant hat, es geplant unter Folge der Überschrift. Die Faschingsveranstaltung hatte die Überschrift Geister, Hexen und Dämonen. Und ich habe zu dieser Zeit ein Außenwohnheim geleitet mit 10 jungen Männern und habe dort alleine gearbeitet und habe dann zu meinen Vorgesetzten gesagt, ich werde an diesem Tag nicht kommen. Und ich werde meine 10 jungen Männer dazu überzeugen, dass sie auch nicht kommen. Und wir sind tatsächlich an dieser Veranstaltung nicht erschienen. Es gab noch jemanden, der von Rottenburg da war, ein Sektenbeauftragter, der der Kirche, aber der hat auch gemeint, nein, das sei alles nicht so tragisch, das ist alles okay. Ich habe versucht zu erklären, warum man das nicht anders nennen kann, warum man gerade solche Begriffe nehmen kann. Und das widerspricht doch komplett, auch war ja eine katholische Einrichtung, unserem christlichen Glauben, das widerspricht doch komplett dem Ganzen. Kam nicht durch, die Veranstaltung wurde auch durchgeführt. Und am Ende dieser Veranstaltung war es dann so, meine Jungs, die gingen tatsächlich alle nicht. Wir haben was anderes gemacht an diesem Tag, wir kamen auch alle nicht. Und bei der nächsten Besprechung war es so, dass die an dieser Veranstaltung etwa 1000 D-Mark minus, damals war es noch D-Mark, minus gemacht haben. Und mein Kollege, der auch Gruppenleiter war, der verantwortlich war für diese Veranstaltung, er sagte, wir haben das Minus nur gemacht, weil der Hans-Jürgen mit seinen Jungs nicht da war. Damals kostete eine warme Seele eine D-Mark und ein Getränk kostet 2 D-Mark. Und ich habe nur als Antwort gesagt, ja, wir 10 Leute, wir 11 hätten bestimmt für 1000 D-Mark gegessen und getrunken. Mehr habe ich nicht gesagt und unsere Leiter, unsere Chefs haben dann gesagt zu ihm, merken Sie, was Sie da gerade für einen Blödsinn gesagt haben. Die hätten doch nie das ausgegeben. Und es ging dann auch gut. Es ging gut, weil ich auf Gott vertraut habe, weil ich gesagt habe, da kann ich nicht teilnehmen, das kann ich mit meinem Glauben nicht teilen. Das geht einfach nicht. Dieses Vertrauen auf Gott war mir wichtiger, als dort jetzt zu sagen, ich muss alles mitmachen, was es in dieser Einrichtung gibt. Und ich habe trotzdem nachher meine Stelle behalten, habe wieder eine Gruppenleiterstelle in einem anderen Haus auch noch gehabt. Und es war ein gutes Arbeiten. Jesus sagt uns zu, in Matthäus 28, Vers 20, sei gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus ist jeden Tag bei uns. Jesus ist mit uns. Er ist derjenige, der uns begleitet. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ich bin überzeugt, diese Zusage dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Die dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, auch wenn wir mal in schwierige Situationen gekommen. Und etwas, was mich bei David noch überzeugt hat, David war ein Mann, der Geduld hatte. Warum Geduld? David wurde schon früh zum König gesalbt. In 1. Samuel 16, Vers 12 heißt es zum Propheten Samuel, auf salbe ihn, der ist es. Ich sagte schon, David war der Jüngste, der 8. Sohn seiner Familie, er war noch sehr jung. Und jetzt kommt dieser Prophet und er salbt ihn zum König. Wow, ich bin zum König gesalbt, jetzt geht's richtig los. Ich bin der King, ich darf jetzt alles bestimmen, darf alles machen. Nee, die Realität sah ganz anders aus. David, geh mal wieder zu den Schafen. Er hat weiterhin die Schafe gehütet bei seinem Vater. Er kam dann auch zu Saul an den Hof. Am Anfang wurde er dessen Waffenträger. Ja, später wurde er sogar der Heerführer. Dann wurde er noch der Schwiegersohn. Aber jetzt kommt meine Position. Jetzt bin ich doch der Schwiegersohn vom König. Jetzt kann ich doch endlich. Nein, jetzt kommt's noch ganz dick für ihn. Saul will ihn töten und er muss fliehen. Er muss fliehen, er muss sich verstecken. Aber ich habe doch eine klare Zusage, ich bin doch der neue König. David hatte Geduld. Und dann hat er sogar zweimal die Gelegenheit, dass er schneller König wird, indem er den jetzt noch lebenden König einfach gefangen nimmt, umbringt. Er hatte zweimal die Gelegenheit, eigentlich Saul zu töten, aber er sagte nein. Den Gesegneten des Herrn greife ich nicht an. Das mache ich nicht. Er hätte die Chance gehabt, seiner Berufung sozusagen nachzuhelfen, etwas schneller zu machen, etwas vorwärts zu bringen. Aber nein, gegen den Gesalbten Gottes wollte er nicht vorgehen. Er wollte nicht menschlich sein Recht einfordern. Gott bestimmt Zeit und Zeitpunkte. Wie sieht es in deinem Leben aus? Du hast ja zu Jesus gesagt, bist ein Kind Gottes. Dann bist du doch berufen, mit ihm zu herrschen, oder? mit ihm zu herrschen, zu regieren. Alle Segnungen Gottes stehen uns offen. Doch die Welt, die Realität, in der wir leben, sieht manchmal anders aus. Ihr lebt noch in dieser Welt. Wir sind noch in dieser Welt, sagt uns Jesus. Gott bestimmt auch bei uns Zeiten und Zeitpunkte. Als ich von Ravensburg wegging und dann nach Bad Zollgau, um dort die Gemeinde mit aufzubauen, mit dort eine neue Gemeinde weiter vorwärts zu bringen, hat mich dann mal beschäftigt, irgendwann ja mehr zu tun und noch dazu zu lernen und vielleicht Bibelschule. Und dann kam so der Gedanke, ich könnte die Kandidatenausbildung machen. Und dann habe ich mal ein Gespräch gesucht mit Manfred Lanz. Er hat mir dann erklärt, was dann so alles notwendig ist und was machbar ist. Und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt mit meinen Kindern zu Hause, mit all dem und mit meinem Beruf noch, das funktioniert noch nicht. Und ich habe das auf Eis gelegt, habe das im Endeffekt in eine Schublade rein. Und so circa 5 Jahre später hat mir im Endeffekt Gott gesagt durch den Heiligen Geist, jetzt ist der Zeitpunkt. Und dann war der Zeitpunkt und dann habe ich es in Angriff genommen. Aber es war einfach nicht so, ja, zu warten, noch 5 Jahre zu warten und nochmal Zeit zu haben. Aber zu wissen, nein, Gott ist derjenige, der führt. Im Vertrauen auf Gott zu warten, manchmal ist es schwer. Aber wir dürfen es tun und es ist so eine Eigenschaft. Und jetzt kommt noch eine Eigenschaft von David, weil David war ja nicht nur so, dass alles so gut lief. Jetzt geht es um Davids Sünde. David fiel auch mal in Sünde. Und trotzdem wird er Mann nach Gottes Herzen genannt. Und zwar richtig krass. Ich glaube, keiner von uns ist so bisher, in Anführungsstriche, wenn man Sünde in Abstufung machen möchte, bei Gott gibt es ja keine Abstufung. Er sieht eine Frau, er steht auf seinem Balkon ganz oben, sieht eine Frau, wie sie sich badet und er hätte ja eigentlich weggehen können, gell, und sagen, ja, lass mal, nee, er sieht nochmal hin, wenn er, glaube ich, ein Fernglas gehabt hätte, hätte er das auch noch genommen. Er sieht nochmal hin und die Frau macht, es reizt ihn und er lässt sie holen. Er lässt sie holen, er geht mit ihr ins Bett, obwohl er weiß, dass sie eigentlich verheiratet ist, es ist Ehebruch. Und jetzt wird es ganz schwierig. Jetzt wird sie schwanger. Was mache ich jetzt? Jetzt lässt er noch ihren Mann kommen. Lässt ihn auch noch kommen. Naja, der Uria soll mal bei seiner Frau übernachten und schlafen. Aber jetzt tut der gute Mann das gar nicht. Also er kann ihn gar nicht verstehen. Wenn er doch die ganzen Wochen bei der Armee war und jetzt kommt er endlich nach Hause, könnte er doch... Nee. Und er versucht es in einer zweiten Nacht und wieder geschieht's nicht. Und so sendet er Uria zurück an die Front mit einem Brief an seinen Heerführer und lässt ihn ganz vorne hinstellen, damit er ja sicher ums Leben kommt. Und dann heiratet er die Frau, die Bathseba. Und nun sendet Gott Nathan. Mit einem Vergleich macht Nathan David aufmerksam auf seine Sünde. Könnt ihr selber nachlesen in 2. Samuel 12. Wichtig ist für mich hier Davids Reaktion im Vers 13. Als Nathan ihm aufschließt, dass er der Mann ist, der diese Sünde begangen hat, sagt er David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Die Antwort Nathans, so sieht der Herr über deine Sünde hinweg, du musst nicht sterben. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und das ist für mich so klar und deutliches Bekenntnis, es ist meine Schuld. Nicht so ungefähr, naja, ich kann ja nichts dafür. Die Frau, die hat mich ja irgendwie gereizt, sie hat mich ja verführt. An der Frau ist ja, nein. David steht jetzt dazu und Gott hat David nicht verworfen. Er hat ihm vergeben. Aus dieser Ehe kommt sogar der nächste König, Salomo. In 1. Könige 15, Vers 5 lesen wir, denn David hatte getan, was recht war in den Augen des Herrn und sein Leben lang war er nicht abgewichen von allem, was er ihm befohlen hatte, abgesehen von der Sache mit Uria und dem Hethiter. Wie sieht es bei uns aus? Ich habe jetzt vorhin erzählt, ich habe die Ausbildung gemacht zum Pastor. Ich habe im Endeffekt die Kandidatenschule gemacht, habe mein Vikariat beendet, wurde ordiniert zum Pastor und habe dann noch 50% im Internat weitergearbeitet und 50% in der Gemeinde. Und jetzt bin ich doch so weit, dass alles klar ist. Ich bin doch mit Gott unterwegs, ich bin Pastor und alles ist gut. Und wir hatten eine Besprechung, ich war vorher stellvertretender Heimleiter. Die Stelle habe ich abgeben müssen, weil ich nur noch mehr halbtags da war. Und das hat auch ein Kollege von mir übernommen. Und unsere Chefin war an einer Besprechung nicht da. Da waren wir immer so 20 Leute. Und eine Kollegin sagte an dieser Besprechung, was sehr negativ ist, ich möchte es gar, muss ich gar nicht wiederholen, sondern es geht um mich. Und ich habe richtig heftig reagiert. Und zwar übermäßig heftig reagiert. Ich habe die ganze Besprechung gesprengt. Mein Kollege, der mein Nachfolger war, hat gar nicht mehr gewusst, wie er weitermachen soll. Und ich ging aus dieser Besprechung heraus und war über mich selber richtig frustriert. Und ich habe ja nur noch mehr am nächsten Tag gearbeitet, dann erst wieder in der nächsten Woche. Und es hat mich bewegt. Gott hat jetzt keinen Prophet zu mir gesandt, aber er hat mir den Heiligen Geist gesandt. Und er hat mich das ganze Wochenende immer wieder ermahnt, Hans-Jürgen, du musst hingehen, du musst dich für dein Verhalten entschuldigen. Das hat mich bewegt und ich bin am Montag dann zu meiner Chefin, habe ihr erzählt von dieser Besprechung, wie ich reagiert habe und dass ich mich erstens jetzt bei ihr und dann auch bei meinem Kollegen entschuldigen möchte und dann am nächsten Tag, ob sie mir Zeit einräumt in der nächsten Besprechung, gleich am Anfang, dass ich mich entschuldige bei der ganzen Belegschaft, die dort dabei war, bei dem ganzen Team. Und es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe gemerkt, und zwar nicht gesagt, ja, nur weil die Kollegin das gesagt hat, deshalb habe ich so reagiert. Nein, ich wollte nur, es geht um mein Verhalten, ich habe zu heftig reagiert, ich habe hier etwas durcheinander gebracht und das war nicht richtig. Ohne Ausrede, ohne drumherum. Und ich bin froh, dass ich so reagiert habe. Denn ich habe gemerkt, erst nach dieser Besprechung und nachdem ich mich auch vor allen entschuldigt hatte, merke ich, wie etwas abgefallen ist. Wie etwas abgefallen ist, leichter geworden ist. Und mir ist wichtig geworden, das, was uns Jesus auch zusagt. 1. Johannes 1,9. Denn wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und wir haben danach dann trotzdem wieder, hatten ein gutes Verhältnis, es ging gut weiter. Und ich merkte, es war wichtig, dass ich für das, was ich selber verbockt hatte, was ich nicht richtig gemacht hatte, eingestanden bin. Und ich glaube, das kann uns auch passieren, dass wir mal in der einen oder anderen Situation falsch handeln, in Sünde fallen und dann geht es nicht um Ausreden, ich habe es ja nur getan, weil, weshalb, sondern geht es darum, selber zu bekennen, vor Gott zu kommen und sagen, Gott, das war nicht richtig. David war so viele Jahre mit Gott unterwegs und doch fiel er in die Versuchungsfalle. Ich war auch schon einige Jahre mit Gott unterwegs, hatte die Ausbildung gemacht, habe viel im Wort Gottes gelesen und doch fiel ich auch in die Versuchungsfalle. Es passiert, aber er ist treu und gerecht und er sagt, er vergibt. David soll uns auch hier ein Vorbild sein. Gott liebt dich und er liebt mich. Und ich glaube, Gott möchte, dass auch du genannt wirst, Frau nach dem Herzen Gottes. Oder Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist mit dem Heiligen Geist an unserer Seite, ja sogar in uns und hilft uns und stärkt uns. Und ich möchte nochmal die 5 Punkte zusammenfassen, um die es ging. Er hilft uns und stärkt uns, in allem treu zu bleiben. Dass wir treu unsere Dinge tun, in die er uns hineinstellt, dass wir treu die Dinge tun, wo wir uns auch entschieden haben, dort wollen wir sein, wollen wir unterstützen. Er gibt uns ein Herz von Gebet und Lobpreis, das dann fest in uns verankert ist, dass wir immer wieder fest im Lobpreis sein können, immer wieder zu Gott kommen, ihn anbeten und preisen und dann auch unsere Dinge vor Gott bringen können. Und Gott möchte, dass wir ihn immer und zu jeder Zeit voll vertrauen. Dass unser Vertrauen nicht schmälert, auch wenn wir mal durch schwierige Zeiten gehen, durch ein dunkles Tal, aber dass unser Vertrauen fest bleibt. Und er möchte uns Geduld schenken, der Heilige Geist. Geduld, dass wir manchmal abwarten können. Wann ist zum einen oder anderen der richtige Zeitpunkt, dass er wirkt? Und wenn wir gefallen sind, wenn wir fallen, dann hilft er uns auch, umzukehren, unsere Schuld zu bekennen und Vergebung anzunehmen. Das ist auch etwas, was der Heilige Geist tut. Er deckt auf und er zeigt es uns und wir dürfen wirklich dann annehmen, Jesus hat für uns ja alles getan. Herr, ich danke dir, dass du wirklich der bist, der an unserer Seite ist. Und dass zu jeder Zeit und immer, dass du dieser Hirte bist, der jeden von uns genau kennt. Wie wir es heute am Anfang gehört haben. Du kennst uns durch und durch. Du weißt, was uns bewegt. Du weißt, was in uns ist. Du weißt, welche Gedanken wir haben. Und ich danke dir, dass du mit uns bist und dass wir deinen Heiligen Geist haben, dass du es bist, der uns führt und leitet. Dass wir uns immer mehr nach den Dingen ausstrecken können, dass du auch sagen kannst, ja, das ist eine Frau nach meinem Herzen. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen, Herr, dass er mehr zu dem heranwächst, was du für uns bereitet hast. Amen.